Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Kaum ein Tier steht so für die Folgen des Klimawandels wie der Eisbär. Dem Fleischfresser machen die längeren eisfreien Phasen in der Arktis besonders zu schaffen. Denn auf dem Meereis jagen die Bären im arktischen Winter nach Robben. In den wärmeren Sommermonaten klappt das nicht. Wie sich das fehlende Eis auswirkt, zeigt eine neue Studie im Fachmagazin Nature Communications. Dafür haben Forschende 20 Eisbären in Kanada über mehrere Wochen sehr genau beobachtet. Sie mit GPS-Trackern und Kameras verfolgt, ihren Energieverbrauch gemessen und die Tiere auch gewogen. Es zeigte sich, dass Eisbären verschiedene Alternativen haben, um vorübergehend ohne Eis und Robbenjagd zu überleben. Das reichte von längeren Ruhephasen und Energiesparen über Pflanzenfressen bis hin zu Kadavern suchen, etwa von Karibus oder Seevögeln. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass keine dieser Strategien reichen wird, dass die Eisbären dauerhaft an Land, also ohne Meereis, überleben. Der Blick ins Gehirn gehört zu den spannendsten Bereichen der Forschung und zu den schwierigsten. Jetzt haben Forschende am österreichischen Institute of Science and Technology eine neue Methode entwickelt, um neuronale Schaltkreise im Gehirn besser zu verstehen. Konkret ging es um die Frage, wie Ängste sich im Gehirn festsetzen und wie man möglicherweise von außen darauf einwirken kann. Negative Erlebnisse prägen sich in der medialen Habenula ein. Das ist die zentrale Hirnregion für die emotionale Verarbeitung. Von dort aus werden dann Stress- und Angstsignale gesendet, wenn ein ähnliches Erlebnis droht. Die Forschenden wollten wissen, wie die Neuronen, also die Nervenzellen in diesem Hirnbereich, miteinander kommunizieren. Normalerweise wird die Kommunikation zwischen den Nervenzellen nämlich durch ein bestimmtes Molekül unterbrochen. In der medialen Habenula regt genau das gleiche Molekül aber die Kommunikation an. Und es war nicht klar, warum. Jetzt haben die Forschenden mithilfe einer neuen Methode zwei Proteine entdeckt, deren Funktion man bisher gar nicht kannte. Sie sorgen dafür, dass Botensignale an benachbarte Nervenzellen effizient freigesetzt werden. Die Forschenden hoffen jetzt, neue Ansätze zu finden, um Synapsen im Gehirn aktiv zu stärken, die zum Beispiel bei bestimmten Krankheiten nicht mehr richtig funktionieren. Wo heißes Wasser fließt, lagert sich Kalk ab. Das ist gar nicht zu vermeiden und zu Hause im Wasserkocher oder der Kaffeemaschine helfen Essig oder Zitronensäure. Kalk ist aber auch ein großes Problem in thermischen Kraftwerken. Er lagert sich besonders in den Wärmetauschern ab und schon eine Kalkschicht von nur einem Millimeter verringert die Effizienz der Stromproduktion um rund 1,5%. Bisher wurden gegen den Kalk teilweise giftige und aggressive Chemikalien eingesetzt. Jetzt haben Forschende der ETH Zürich und der Universität Berkeley eine andere mögliche Lösung gefunden und in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht. Sie haben eine kalkabweisende Beschichtung entwickelt, ein weiches Gel mit mikroskopisch kleinen Rippen. Diese Rippen und eine spezielle Oberflächenstruktur sorgen dafür, dass die Kalkkristalle sich nicht festsetzen können. Und wenn Wasser über die Rippen fließt, nimmt es bis zu 98% der Kalkkristalle mit. Das Gel wiederum ist biologisch abbaubar und könnte mit Methoden aufgetragen werden, die die Industrie schon anwendet. Vor ein paar tausend Jahren wurden die ersten Jägerinnen und Sammler zu sesshaften Bäuerinnen und Bauern. Das stellen wir uns oft ganz friedlich vor, die Jagdwaffen ablegen und stattdessen Tiere halten und Felder bestellen. Aber in Wahrheit war es wohl ziemlich dramatisch, zumindest in Dänemark. Europäische Genetikerinnen und Genetiker haben die DNA der ersten Siedler in Dänemark untersucht. Vor 10.000 Jahren lebten dort nur Jägerinnen und Jäger. Vor rund 6.000 Jahren kamen die ersten Bäuerinnen und Bauern dazu. Sie sind aus Südeuropa eingewandert. Kurz danach konnten die Forschenden keine Gene der Jägerinnen und Sammler mehr nachweisen. Sie haben also nicht ihre Lebensweise geändert, sondern sind gestorben. Das muss nicht zwangsläufig an Kriegen mit den neu ankommenden Bauern liegen. Eine Forscherin sagt, die Bauern oder ihre Tiere könnten auch neue Krankheiten eingeschleppt haben, an denen die Jägerinnen und Jäger dann gestorben sind. Ach ja, damals in der guten alten Zeit. Diese Nostalgie mögen einige Menschen und große Firmen können sich das zunutze machen, zum Beispiel über die Schriftart in ihren Logos. Prominente Beispiele sind der neue Barbie-Film und das neue alte Pepsi-Logo aus den 80ern. Zwei australische Forscherinnen haben das Phänomen wissenschaftlich untersucht. Sie nennen es Vintage-Anemoia. Ihre Versuche zeigen, mit Vintage-Schriftarten können Marken ihre Kundinnen und Kunden emotional an sich binden. Das funktioniert bei allem Möglichen. Waschmittel, Kosmetik, Autos, Medikamente. Die Vintage-Schrift verstärkt vor allem das Sicherheitsgefühl. Das könnte daran liegen, dass wir die Vergangenheit verklären. Nach dem Motto, früher war alles sicherer. Für die Vintage-Anemoia ist es dabei egal, ob wir diese gute alte Zeit selbst erlebt haben. Vielmehr gibt es eine generelle Verklärung in der Gesellschaft. Der Vintage-Look ist laut den Forscherinnen aber nicht für alle Unternehmen geeignet. Sie sagen, gerade moderne und futuristische Unternehmen profitieren nicht von dem Effekt. Seit 13 Millionen Jahren ist die Welt ein lustiger Ort, denn so lange gibt es schon Humor. Das sagen Kognitionsbiologinnen und Biologen aus Deutschland und den USA. Sie haben für ihre Forschung verschiedene Affenarten untersucht und festgestellt, dass Orang-Utans, Schimpansen, Bonobos und Gorillas, also Menschenaffen, Humor kennen. Sie necken sich zum Spaß und das auf 18 verschiedene Weisen. Sie pieksen andere Affen, wedeln mit Gegenständen vor ihrem Gesicht rum oder starren sie an. Eine Forscherin sagt, es geht darum, den anderen spielerisch zu provozieren. Das sei für den anderen Affen schwer zu ignorieren. So wie bei menschlichen Kleinkindern. Die fangen mit dieser Art von Humor schon mit 8 Monaten an. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass auch der letzte gemeinsame Vorfahre von Mensch und Menschenaffen solche Späße gemacht hat. Und der lebte vor 13 Millionen Jahren.
Deutschlandfunk Nova.